Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im katholischen Erzbistum Köln. Da sorgt ein Gutachten zu sexuellem Missbrauch in der Kirche für Aufregung und das schon seit einigen Wochen, weil es dieses Gutachten gibt, weil es aber eben nicht veröffentlicht wird. Auch im Erzbistum Berlin gibt es jetzt ein solches Gutachten, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Es ist nämlich gerade veröffentlicht worden, allerdings auch nur zu einem Drittel. Der Großteil bleibt auch in Berlin unter Verschluss bei der Kirche. Trotzdem wird durch dieses Gutachten bekannt, in rund 70 Jahren waren im Erzbistum Berlin über 120 Minderjährige von sexuellem Missbrauch betroffen. Die Täter, Priester, Diakone und Ordensangehörige. Der Bericht von Thomas Klatt, der beginnt jetzt mit einem Statement des Erzbistums Berlin.
Das Gutachten ist nicht vollständig veröffentlicht. Der Teil C des Gutachtens, der neben der Darstellung der konkreten Beschuldigungen auch die personenbezogenen Daten der Beschuldigten enthält und zudem möglicherweise auch Rückschlüsse auf die Identität der im Gutachten anonymisierten Betroffenen zulassen könnte, wird aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, der Gefahr der Retraumatisierung der Betroffenen und um eine voyeuristische Darstellung zu vermeiden, nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, sondern dient der Fortführung der innerkirchlichen Aufklärungs- und Aufarbeitungsbemühungen im Erzbistum.
Sagt der Pressesprecher des Berliner Erzbistums Stefan Förner. Der größte Teil der Studie Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich des Erzbistums Berlin seit 1946 bleibt auf Geheiß des Berliner Erzbischofs Heiner Koch also unter Verschluss. Und das Wenige, was nun veröffentlicht wurde, geht allein aus den Personalakten hervor, die das Erzbistum zwei Rechtsanwälten zur Begutachtung übergab. Diese Personalakten wiederum sind offenbar nur begrenzt aussagefähig. Wörtlich heißt es dazu im Gutachten, die Aktenführung über die im Erzbistum tätigen Kleriker ist unordentlich und uneinheitlich. Sie folgt keiner erkennbaren und stringenten Ordnung und ist offensichtlich unvollständig. Zitat Ende. Was die Begutachtung weiter erschwert hat, so die Rechtsanwälte, es gebe ein sogenanntes Geheimarchiv, einen verschlossenen Schrank im Büro des Generalvikars. Der sei nicht zugänglich und einsehbar für externe Gutachter. Gesprächsvermerke, sofern Gespräche stattfanden, wurden demnach entweder überhaupt nicht gefertigt oder zumindest nicht zu den Akten genommen. So grenzt es fast an ein Wunder, dass die beiden beauftragten Rechtsanwälte Sabine Wildfeuer und Peter Andreas Brandt überhaupt etwas gefunden haben. Fälle sexuellen Missbrauchs, mindestens 61 beschuldigte Geistliche und 121 Betroffene. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit höher liegen. Dass sich die Opfer erst allmählich melden, erklärt Rechtsanwältin Sabine Wildfeuer damit,
dass die Bekanntmachung des Missbrauchsskandals am Berliner Canisius-Kolleg im Frühjahr 2010 und die sich daran anschließende öffentliche Debatte über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland viele Betroffene ermutigt hat, nunmehr auch selbst über ihre eigenen Missbrauchserfahrungen zu berichten.
Vorher jedoch überwog bei den Berliner Klerikern die Empathie für die beschuldigten Mitbrüder.
Zudem ist aus vielen der untersuchten Akten zumindest zwischen den Zeilen herauszulesen, dass es das wesentliche Bemühen der Verantwortlichen im erzbischöflichen Ordinariat war, Schaden von der Institution abzuwenden. Das Personal Dezernenten zeitgleich mit späteren Missbrauchstätern gemeinsam im Priesterseminar waren und sich deshalb persönlich gut kennen.
Die meisten Opfer waren zwischen 8 und 16 Jahre alt, in der Regel Ministranten oder Firm- und Kommunionkinder. Hier nutzten die Geistlichen ihre Vertrauensstellung aus, Rechtsanwalt Peter Andreas Brandt.
Nach Mitteilung des erzbischöflichen Ordinariats gibt es bis heute keine verbindlichen Curricula für den Kommunionsunterricht und für die Firmenkatechese. Das hat beispielsweise zur Folge, dass im Kommunionsunterricht und während der Firmenkatechese Kleriker unkontrolliert Sexualkundeunterricht erteilt haben. Zudem sollte erörtert werden, ob Sexualkundeunterricht als solcher überhaupt Inhalt der Kommunions- und Firmenvorbereitung sein darf.
Die vom Erzbistum beauftragten Anwälte sagen, das Erzbistum hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, kirchenrechtlich einzuschreiten. Doch das Kirchenrecht sei im Erzbistum schlicht nicht angewandt worden. Wobei Rechtsanwalt Brandt offensichtlich nicht einmal sagen darf oder kann, um welchen Bischof es sich handelt.
dass die von der Glaubenskongregation angeordnete Sanktion durch den Bischof von Berlin und das Ordinariat nicht umgesetzt wurde. Die Sanktion der Glaubenskongregation wurde schlicht missachtet. Gleiches gilt für Dekrete des Erzbischofs, die später nicht umgesetzt wurden. Diese Großzügigkeit bei der Beachtung von innerkirchlichen Normen ist bemerkenswert. Dass offenkundige Zölibatsverstöße vom erzbischöflichen Ordinariat bestenfalls zur Kenntnis genommen wurden, keinesfalls jedoch geahndet wurden. Die Veröffentlichung einer neuen Handreichung der Glaubenskongregation zur kirchenrechtlichen Behandlung von Fällen sexuellen Kindesmissbrauchs im Sommer 2020 verdeutlicht, dass auch auf Ebene der Weltkirche erkannt worden ist, dass das kirchliche Strafrecht nur unzureichend angewandt wird.
Aufgabe der beiden Rechtsanwälte war es aber auch, Verbesserungsvorschläge für das Erzbistum und seine mehr als 2700 Beschäftigten zu machen. Sabine Wildfeuer rät zum Beispiel:
Notwendig erscheint in diesem Zusammenhang insbesondere die Bestimmung klarer Kompetenzverteilungen. Grundsätzlich ist deshalb die Frage zu erörtern, ob die Verwaltungsleitung insbesondere auf Personalebene in der Hand von Klerikern liegen. Kleriker sind nach ihrer Ausbildung keine Verwaltungsspezialisten. Ebenso wenig sind sie in der Personalführung und Personalpolitik ausgebildet.
Inwieweit heute noch lebende Bischöfe und Kleriker für Fälle sexuellen Missbrauchs verantwortlich sind, geht aus den veröffentlichten Passagen der Studie nicht hervor. Zudem wurden weder Betroffene interviewt, noch andere Fachleute wie zum Beispiel Traumatherapeuten zu Rate gezogen. Ob die katholische Sexualmoral oder ein verfehltes Verständnis kirchlicher Moral eine Ursache für sexualisierte Gewalt darstelle, auf solche Fragen gibt es keine Antwort. Das sei auch nicht ihre Aufgabe gewesen, erklärt Rechtsanwalt Peter Andreas Brandt.
Dazu fehlt uns offen gestanden als evangelischen Rechtsanwälten auch die Kompetenz. Unsere Aufgabe war, festzustellen, was sich aus den Akten ergeben hat. Also beispielsweise im Bistum Limburg gibt es ein Gutachten, an dem, glaube ich, über 60 Gutachter mitgewirkt haben, multidisziplinär, die aus vielen Blickwinkeln von der unterschiedlichen Disziplinen die Dinge beobachtet und begutachtet haben. Wir waren beauftragt, nur zwei und nicht 60, sondern nur zwei, die Akten durchzusehen und welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen.
Das Berliner Erzbistum betont aber, dass die Missbrauchsstudie nur ein erster Schritt sei. Nun sollen ein Betroffenenbeirat und eine unabhängige Aufarbeitungskommission ins Leben gerufen werden.
Thomas Klatt war das über ein neues Gutachten, bei dem viele Fragen offen bleiben, trotz des eindeutigen Titels. Er lautet: Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich des Erzbistums Berlin seit 1946.